trotzdem gerne noch und würde mit einem Lied, das jetzt schon gut 150 Jahre alt ist, beginnen. Damals nannte man den radikalen Erlass Demagogenverfolgung, und einer der die Folgen, bei denen, auf denen diese Demagogenverfolgung erzielt hat, das waren ja nicht die, die betroffen waren, wie die, zum Beispiel die Brüder Grimm, die hat man tatsächlich als hoffnungslose Fälle betrachtet, genauso wie man das wahrscheinlich heute bei den Betroffenen von Berufsverboten von Seiten des Verfassungsschutzes sieht, sondern das war das Umfeld, das sich in Untertanengeist und unpolitisches Verhalten zurückziehen sollte. Und Georg Herweg hat ein schönes Lied darüber geschrieben, Wohlgeboren. So habe ich es nach langen Jahren zu diesem Posten noch gebracht und leider nur zu oft erfahren, wer hier im Land das Wetter macht. Du sollst, verdammte Freiheit, mir die Ruhe für dann nicht gefährden. Lisette, noch ein Gläschen Bier. Ich will ein guter Bürger werden, ich will ein guter Bürger werden. Diogenes vor seiner Tonne, vortrefflich, wie beneid ich ihn. Es war ja keine Junisonne, die jenen Glücklichen beschien. Was Monarchie, was Republik, wie sich die Leute toll gebärden. Zum Teufel mit der Politik. Ich will ein guter Bürger werden. Ich will ein guter Bürger werden. Gewiss, man tobt sich einmal aus, es sei ja um die Jugend schade. Doch führt man erst sein eigen Haus, dann werden Fünfe plötzlich gerade. In welcher Mühle man uns malt, das macht mir nimmer viel Beschwerden. Der ist mein Herr, der mich bezahlt. Ich will ein guter Bürger werden. Ich will ein guter Bürger werden. Jedwedem Umtrieb bleib ich fern. Der Henker mag das Volk beglücken. Der Orden ist ein eigener Stern. Wer einen hat, der mag sich bücken. Bück dich, mein Herz, bald fahren wir zur Residenz mit eigenen Pferden. Lisette, noch ein Gläschen Bier. Ich will ein guter Bürger werden. Ich will ein guter Bürger werden. Ja, soweit Georg Herweg. Also für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Michael Czaskozy und ich hatte in den Jahren 2003 bis 2007 Berufsverbot, begründet wegen mit meinem Engagement in antifaschistischen Gruppen und in der Roten Hilfe. 2007 hat der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim dieses Berufsverbot aufgehoben als eine nicht zu rechtfertigende Verletzung der Grundrechte, und seitdem arbeite ich als Lehrer. Als das geschah, das war wie gesagt im Jahr 2007, also über 20 Jahre nachdem das letzte Mal ein Berufsverbot im Zuge des radikalen Erlasses ausgesprochen wurde. Die gesetzlichen Grundlagen existierten damals genauso weiter, wie sie heute weiter existieren. Ich werde nachher noch kurz darauf eingehen. Martin Hornung hat ja vorhin bereits angeschnitten, es gibt mittlerweile eine Forschungsgruppe, über die ich hier gar nicht mehr so viel sagen will. Sie ist entstanden als Folge des Runden Tisches, bei dem wir 2 Jahre lang im Landtag immer wieder vertröstet wurden. Und dann wurde gesagt, man wisse ja gar nicht so viel über diese Zeit und das müsse überhaupt erstmal wissenschaftlich untersucht werden. Kein Mensch könne genau wissen, was damals passiert sei. Das ist ein bisschen lustig, weil die da saßen, waren alle dabei. Aber nun gut, als wenn ich, und außerdem ist es ja auch so ein bisschen absurd zu tun, als läge nicht offen zutage, dass damals aus politischem Kalkül tausendfach staatliches Unrecht passiert ist. Niemand muss dazu eine Doktorarbeit lesen oder gar schreiben. Die Beteiligten sind zum großen Teil noch am Leben, sowohl die Schreibtischtäter und Berufsverbieter, als auch denen damals ihre Lebensperspektive zerstört wurde, die öffentlich als Staatsfeinde diffamiert und gebrandmarkt wurden. Alle die da mit uns im Landtag am Schreibtisch saßen, hatten selbst miterlebt, was damals mit Menschen gemacht wurde. Wenn Sie es nicht wahrgenommen haben, dann nicht, weil das, was damals geschah, heimlich geschehen wäre, sondern weil Sie nicht hinsehen wollten. Das hat Tradition in diesem Land. Auch im Jahr 2003, als Kultusministerin Annette Schavan mir Berufsverbot erteilte, wollten sich damals weder Grüne noch SPD in irgendeiner Weise positionieren. Die SPD hat das immerhin nachträglich getan, nachdem der Verwaltungsgerichtshof Mannheim mein Berufsverbot aufgehoben hat. Von den Grünen ist dergleichen nie geschehen. Dazu passt ganz gut, dass die Grünen es auch heute ablehnen, diese Kundgebung zu unterstützen. Die haben uns mit einem kurzen Briefchen darüber informiert, dass sie es ablehnen, diese Kundgebung zu unterstützen. Und ich finde, dass sie sich damit implizit hinter die Politik des damaligen CDU-Ministerpräsidenten und ehemaligen Nazi-Richters Filbinger stellen. Ja, dann doch noch zu der Heidelberger Forschungsgruppe. Geleitet wird sie von Professor Edgar Wolfrum, seines Zeichens Mitglied der Historischen Kommission beim SPD-Parteivorstand und Vertrauensdozent der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und ich, Martin hat es schon angedeutet, seine wissenschaftlichen Hilfskräfte leisten da wirklich hervorragende akribische Arbeit. Und trotzdem schreibt er dann einfach in die Einleitung, die den Rahmen gibt und die den auch beim Abschlussbericht geben wird, solche Sätze, solche unsäglichen Sätze, dass der radikalen Erlass notwendig gewesen sei, weil gegen Extremisten von rechts und links die wehrhafte und streitbare Demokratie in Stellung gebracht werden musste. Gegenüber der Presse gibt sich Wolfram gleich ganz offen als Politikberater. So sagte er der Presseagentur EPD, die Demokratie muss vor ihren Feinden geschützt werden und dass jedoch Einzelfallprüfungen nötig seien, steht für mich außer Frage, gerade heute, wo die Bedrohung der Demokratie von rechtsextremer Seite kommt. Dass der Sozialdemokrat Wolfram hier ausgerechnet den Kampf gegen Rechte Vorwand nimmt, um die Politik der Berufsverbote zu legitimieren, ist für uns als Betroffene, die wir vom Staat gejagt und diffamiert wurden, während der NSU von staatlichen Behörden gedeckt und gefördert wurde, einfach nur zynisch. Ich will es an dieser Stelle ganz klar formulieren. Das hat mit wissenschaftlicher Forschung nur sehr wenig zu tun. Mit staatlicher Auftragspropaganda aber sehr viel. Wer denkt, dass ausgerechnet das deutsche Beamtenrecht als Waffe gegen Rechts in Stellung zu bringen sei, der sollte einmal einen Blick auf den Wortlaut und die Herkunft der deutschen Beamtengesetze werfen. Die Innenminister mussten, als sie 1972 den radikalen Erlass verabschiedeten, kein neues Gesetz auf den Weg bringen. Die beamtenrechtlichen Grundlagen für eine solche Säuberung des Staatsapparates lagen bereits in den Gesetzen des Bundes und der Länder vor. Sie waren auch 1956 schon einmal im Zuge des KPD-Verbots massenhaft angewendet worden. Die Formulierung des Gesetzestextes orientiert sich an dem 1933 von den Nazis verabschiedeten Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Dieses bildete die erste gesetzliche Grundlage für die politische und rassische Gleichschaltung des öffentlichen Dienstes. In diesem Gesetz hieß es, damals 1933, dass im Staatsdienst keine Menschen geduldet werden können, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten. In der BRD wurde nationaler Staat ersetzt durch freiheitlich-demokratische Grundordnung. Könnte man sagen, ein grundsätzlicher Unterschied. Aber wesentlich an der Formulierung ist nicht ihre floskelhafte Zielbestimmung, sondern das jederzeitige Gewähr bieten, dessen Beurteilung dem Dienstherrn anheimgestellt wird und die er ganz für sich treffen kann. Dieser erhält damit die Aufgabe, eine Gesinnungsprognose, so heißt das tatsächlich in den erläuternden Gesetzestexten, zu erstellen. Die eigentlich im deutschen Rechtssystem festgeschriebene Beweislast wird umgekehrt. Der Delinquent oder die Delinquentin hat Zweifel unmissverständlich auszuräumen. Und so haben sich dann auch diese schön färberisch als vertiefte Einstellungsgespräche bezeichneten Verhöre vor Oberschulämtern und anderen Dienstbehörden dann oft auch gestaltet. Abschwören oder Distanzieren wurde zumeist als unglaubhaft verworfen. Das Ausbleiben solcher Liebesbekundungen für den Staat führte ohnehin automatisch zur Ablehnung. Auch personell waren die beteiligten Ämter und Gerichte in den 70er Jahren noch häufig mit Juristen bestückt, die ihr Handwerk vor 1945 gelernt und ausgeübt hatten. Als eine verweigerte Einstellung nach dem radikalen Erlass 1975 vor dem Bundesverfassungsgericht landete, war ein gewisser Willi Geiger als berichterstattender Richter. Martin hat schon ausgeführt, deswegen werde ich das hier
jetzt tatsächlich überspringen, dass der seine Argumentation aus dem Urteil bereits aus seiner Dissertation bei den Nazis in weiten Teilen einfach abgeschrieben hatte. In diesem Urteil heißt es: Die politische Treuepflicht erfordere mehr als nur formal korrekte, im Übrigen uninteressierte, kühle, innerlich distanzierte Haltung gegenüber dem Staat. Das ist nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich Nazi-Jargon. Politik und insbesondere Staatstreue sollen emotional, ja leidenschaftlich aufgeladen werden. In diesem Sinne wäre der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann sicherlich ein Verfassungsfeind. Als er nämlich gefragt wurde, ob er diesen Staat liebe, hat er, glaube ich, da gesagt: Ach was, ich liebe meine Frau. Aber die Rechtsauffassung, die Willi Geiger 1975 exemplarisch formuliert hat, ist seitdem und bis heute gültige Rechtsgrundlage der einschlägigen Berufsverbotsurteile, und so stand es auch im Jahr 2006 noch in meinem entsprechenden Urteil drin. Wir sagen, das deutsche Beamtenrecht muss endlich von diesem Erbe der Nazi-Zeit befreit werden, das sich in der unsäglichen Gewährbieteklausel zeigt. Maßgeblich dürfen allein die Handlungen einer Person sein und nicht ihre vom Staat oder gar von einem dubiosen rechten Geheimdienst wie dem Verfassungsschutz vermutete Gesinnung. Und damit möchte ich zum letzten Teil meines Beitrags kommen, zur Rolle des Inlandsgeheimdienstes. Maßgeblich von ehemaligen Nazis gegründet, ist der Verfassungsschutz bereits im Kalten Krieg und bei der Kommunistenjagd nach 1956 unrühmlich hervorgetreten. Aber zu seiner vollen Entfaltung und Machthülle ist dieser Geheimdienst mit den neuen Aufgaben erst gewachsen, die ihm im Zuge des radikalen Erlasses zugefallen sind. Die sogenannte Regelanfrage verlangte ja vom Inlandsgeheimdienst ein Gutachten über jeden Bewerber und jede Bewerberin für den öffentlichen Dienst. Zu diesem Zweck wurde sein Personalbestand und sein Budget vervielfacht, seine Kompetenzen und Befugnisse beständig erweitert, sodass vom Trennungsgebot zwischen Geheimdiensten und Polizei, einer wichtigen Konsequenz aus der Nazi-Terrorherrschaft, heute nur noch Trümmer vorhanden sind. Dieser Prozess des Macht- und Kompetenzausbaus hält bis heute an. Trotz der immer neuen Skandale oder wegen der immer neuen Skandale des sogenannten Verfassungsschutzes, die immer wieder ans Licht kommen. Es ist ja durchaus nicht so, dass das im Geheimen bliebe. Dass dieser Geheimdienst immer noch existiert, kann einen eigentlich nur noch fassungslos zurücklassen. Dass der Dienst nach der Gründung von der BRD von alten Nazikadern aufgebaut wurde, ist bekannt. Auch wenn das Innenministerium sich erst in den letzten 2 Jahren durchringen konnte, einen Teil der benötigten Dokumente für die wissenschaftliche Aufarbeitung freizugeben. Es ist gerichtskundig, dass der Verfassungsschutz das Verbot der NPD verhindert hat, weil der Nazi-Partei, so das Gericht, mangelnde Staatsferne attestiert werden musste. Im Klartext, es war nicht feststellbar, wer echter Nazi aus Überzeugung war, wer für den Verfassungsschutz arbeitete und wer beides aus Überzeugung tat. Für mich persönlich war das besonders bitter zu erleben, dass ausgerechnet in den Jahren, in denen der Verfassungsschutz alles daran setzte, mein Berufsverbot durchzusetzen, der NSU gedeckt, finanziert und geschützt wurde von eben diesem Verfassungsschutz. Bis heute steht ja die Vermutung im Raum, dass Beamte des Verfassungsschutzes auch selbst in die Mordtaten verwickelt waren. Und wieder einmal waren es leider die Grünen, die dafür gesorgt haben, dass die diesbezüglichen Akten für mehr als ein Menschenleben als Staatsgeheimnis unter Verschluss bleiben werden. Der Kampf gegen Faschismus, das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich betonen, ist bleibt unserer Meinung nach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir nicht an den Staat oder erst recht nicht an irgendeinen Geheimdienst delegieren werden. Das finden wir nicht nur falsch, sondern das finden wir brandgefährlich. Wir stehen hier aus gutem Grund vor der pädagogischen Hochschule. Wer heute auf Lehramt studiert, muss erst einmal gar nichts vom radikalen Erlass und seiner Geschichte wahrnehmen, um zu wissen: Wenn ich künftig meinen Beruf ausüben will, werden von mir Unterordnung, Wohlverhalten und Anpassung erwartet. Nicht selten sind Studentinnen und Studenten auch heute noch der Meinung, wenn sie in den Staatsdienst wollen, dürften sie nicht mehr auf Demonstrationen gehen. Das begegnet mir ständig, wenn ich Veranstaltungen an Hochschulen oder Unis mache. Dieses Klima der Einschüchterung und des Duckmäusertums ist Gift für eine Gesellschaft, die dringend verändert werden muss. Und dieses Klima wurde nicht nur, aber ganz maßgeblich auch durch die Politik der Berufsverbote geschaffen und gefördert. Unsere Aufgabe muss es bleiben, verschiedene Antirepressionskämpfe zu verbinden, die zurzeit noch weitgehend isoliert stattfinden. Leider sieht man es auch am Altersdurchschnitt der Menschen, die heute hier demonstrieren. Ich fühle mich ja fast schon als Nesthäkchen, wie ich das ja... das ist ja so. Man darf es ja ruhig sagen, unter uns Betroffenen ist klar, dass ich das Nesthäkchen bin, aber bei der Demonstration hätte ich mir das eigentlich gerne anders gewünscht. Die Bemühungen um eine Aufarbeitung des mit dem historischen Berufsverboten verbundenen Unrechts, der Kampf gegen Obrigkeitsstaat und Duckmäusertum und den für die längst überfällige Abschaffung des sogenannten Verfassungsschutzes, diese Kämpfe zu verbinden, das, denke ich, bleibt auch nach dem 50. Jahrestag die große Aufgabe.
Ja, danke, Micha, für diesen Beitrag, erkenntnisreich auch für die kommenden Zeit. Bevor wir aber hier jetzt kalte Füße vor der BH auch noch kriegen, kommen wir zum Schluss. Wir haben eins vergessen und möchten, es gibt nicht nur die Grünen, die abgesagt haben für die Kundgebung, sondern es gibt ja auch Organisationen, die uns unterstützt haben, die uns das mitgeteilt haben. Die Bunte Linke, der DGB, die Linke, GAL, Gemeinderat, Jusos, SPD und VVN, BDA haben uns geschrieben, sie unterstützen die Veranstaltung und wünschen uns viel Erfolg. Unabhängig von dem, was an Regierung hier und da jetzt entsteht, wir werden unsere Aktivitäten für die Aufarbeitung, Rehabilitierung und Entschädigung weiter fortsetzen und dafür, dass es keine neuen radikalen Erlass geben wird. Letzte Woche hat die GEW Bayern alle Mitglieder in Schreiben, jeden persönlich angeschrieben, mit der Bitte auf unserer Website, dieberufsverbote.de, den aktuellen Aufruf gegen den Erlass zu unterschreiben. In NRW, im Landtag in Düsseldorf, wird Ende November unsere Ausstellung gezeigt. Sie wird eröffnet von der neuen GEW-Vorsitzenden Maike Finnern. In Hessen wollen die Fraktionen von SPD und Linken im Januar einen neuen Antrag einbringen im Landtag für die Rehabilitierung. Und es soll eine Kundgebung von dem Wiesbadener Landtag geplant sein. In Baden-Württemberg wird es auch weitergehen, nachdem Freiburg und Heidelberg inzwischen ist. Am 28.11. geht es in Karlsruhe weiter mit einer Konferenz der Marx-Engels-Stiftung. 50 Jahre Berufsverbote, demokratische Rechte verteidigen. Und in Stuttgart am 10. Dezember, Tag der Menschenrechte, werden wir ebenfalls eine Veranstaltung mit den Gewerkschaften zusammen durchführen. In Berlin wird dann der vorläufige Abschluss dieser Kampagne sein. Um den 50. Jahrestag wird vom 26. bis 28. Januar eine Zusammenfassung der derzeitigen Veranstaltungen sein, mit weiteren, die geplant sind. Versammlungen mit Gewerkschaften, Treffen mit Bundestagsabgeordneten, Pressekonferenz, Kulturbeiträge und zum Beispiel ein Konzert mit Bernd Köhler, Evo 2 aus Mannheim. Wir sind gespannt, ob oder was darüber in den Medien stehen wird. In der ARD gibt es zumindest am 17. Januar eine Dokumentation zu den Berufsverboten. Ganz herzlichen Dank für euch, an euch alle fürs Kommen, uns aushalten und vielen Dank für die Unterstützung. Kommt gut heim. Dankeschön.